Kennt ihr noch das Motto des Autoherstellers Toyota? Kurz mal nachdenken und ich glaube, dann können wir es alle gemeinsam singen. Nicht? Nichts ist unmöglich, Toyota. Ob dieser Werbespruch wirklich der Wirklichkeit entsprochen hat, dass nichts unmöglich war, das sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall war das ein sehr werbewirksamer Spruch. Das hat gezündet, das hat gesessen und viele können das eben heute noch auswendig. In der jungen Christengemeinde in Korinth, multikulturell, quirlig, lebendig, da gab es ein ganz ähnliches Motto und das hieß auf Griechisch Panta Existin und bedeutete so etwas wie alles ist erlaubt oder ganz wörtlich, alles existiert, alles geht, alles ist drin, nichts ist unmöglich. Wie ist die Gemeinde zu diesem Motto gekommen? Vielleicht haben ein paar Neubekehrte das mitgebracht aus den Hafenkneipen in Korinth. Oder die Gemeinde hat damit ein Fazit gezogen aus der Predigt des Apostels Paulus. Ihr Gemeindegründer Paulus hatte das ja immerhin immer wieder gepredigt. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und dann war doch die Schlussfolgerung ganz logisch. Alles geht, alles ist möglich. Das jüdische Gesetz mit all seinen Regelungen hat für uns keine Geltung mehr. Wir müssen uns an keine Speisevorschriften mehr halten. Die Feiertage sind für uns bedeutungslos geworden. Gesellschaftliche Normen ebenfalls. Und nicht zuletzt in sexueller Hinsicht heißt es, wir haben alle Freiheit. Panta existin, alles geht. So ganz sicher waren sich die Korinther wohl doch nicht damit und haben darum einen Brief geschrieben an Paulus, ihren Gemeindegründer, und ihm eine ganze Reihe von Fragen vorgelegt. Und im ersten Korintherbrief arbeitet Paulus diese Fragen alle eine nach der anderen ab. Ein kleiner Ausschnitt aus dieser Antwort von Paulus ist heute unser Predigttext. Er steht im ersten Korintherbrief im Kapitel 6 und dort in den Versen 12 bis 14. Paulus schreibt, ihr sagt, mir ist alles erlaubt. Mag sein. Aber nicht alles ist gut für euch. Alles ist mir erlaubt, aber das darf nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit an irgendetwas verliere. Ihr sagt, die Nahrung ist für den Magen und der Magen für die Nahrung. Gott wird ja doch allen beiden ein Ende machen. Aber unser Körper ist deshalb noch lange nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, der auch ein Herr über unseren Körper ist. Denn so wie Gott Christus den Herrn vom Tod auferweckt hat, so wird er durch seine Kraft auch uns vom Tod auferwecken. Panta existin, alles ist erlaubt. Paulus sagt nicht nein. Es ist schon wahr, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und diese Freiheit soll uns keiner wieder nehmen, dafür kämpft Paulus geradezu. Das Gesetz des Alten Testaments mit all seinen Vorschriften und Regeln, das soll nicht mehr unser Leben bestimmen. Paulus warnt sogar, wenn ihr damit erst wieder anfangt, dass ihr einzelne Gebote als Voraussetzung dafür anseht, dass Gott euch Wohlgefallen gibt, dann müsst ihr am Ende das ganze Gesetz halten, das ganze. Und dabei könnt ihr nur zu Verlierern werden. Ihr verliert dabei Christus. Ihr fallt heraus aus seinem Rettungsnetz der Gnade. So sagt es Paulus vor allem in seinem Brief an die Galater, aus der wir ja vorhin die Lesung gehört haben. Also, die Freiheit soll uns keiner mehr nehmen. Wir leben ganz und gar von der Gnade Christi. Und doch sagt Paulus nicht einfach, ja, alles ist erlaubt, alles geht. Paulus sagt, ja, aber. Und hier lohnt es sich, gerade für uns Methodisten heute, noch einmal genau hinzuhören. Die Generalkonferenz in Charlotte, mit ihren Ergebnissen könnte ja bei uns den Eindruck erwecken, jetzt ist auch bei uns so, panta existent, alles ist erlaubt. Und tatsächlich, all die Einschränkungen, die seit Jahrzehnten zu immer neuen und immer stärkeren Auseinandersetzungen geführt haben, die sind jetzt vom Tisch. Endlich, das sage ich aus tiefer Überzeugung, endlich ist es Wirklichkeit, jedenfalls auf dem Papier, was wir Methodisten immer von uns behauptet haben. Wir sind eine Kirche mit offenen Herzen, offenem Sinn und offenen Türen. Alle sind willkommen, ganz unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrem Geschlecht, ihrem gesellschaftlichen Rang und ihrer sexuellen Orientierung. Allen steht die Tür und steht der Weg in unsere Kirche offen. Und zwar offen nicht nur zur Bußbank, sondern auch in alle Ämter, auf die Kanzel, zum Tisch des Herrn und zum Traualtar. Endlich. Endlich stehen wir nicht mehr als Pharisäer draußen vor der Tür und ärgern uns darüber, mit wem Jesus sich da abgibt, sondern wir feiern mit. Endlich fahren wir Jesus nicht mehr in die Parade, wenn er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die Verfassung, Lehre und Ordnung der evangelisch-methodistischen Kirche stimmt jetzt weltweit zu und sagt, ja, alle. Also panta existin, alles ist drin, tu, was du willst. Da gibt es dann allerdings bei Paulus ein Aber, und dieses Aber gilt auch für uns Methodisten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles, ja, und da wird es spannend. Sympherei, sagt Paulus in der griechischen Sprache, und das heißt wörtlich, trägt zusammen. Wenn man sich den Zusammenhang dessen, was Paulus sagt, zum Stichwort panta existin anschaut, dann wird leicht deutlich, was er meint. Es geht um das, was der Gemeinschaft dient. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinschaft. Paulus stellt keinen neuen Katalog auf, in dem steht, dies darfst du nicht, dies ist erlaubt, dies ist nicht erlaubt. Das hätten die Korinther eigentlich gerne gehabt, so eine schöne Liste, in der man nachlesen kann, was geht und was nicht geht. Listen mit Regeln machen das Leben leichter, fanden schon die Pharisäer. Aber Paulus orientiert sich nicht an Gesetzeslisten. Paulus orientiert sich an Jesus. Jesus ist der Maßstab. Jesus setzt den Maßstab. Und der Maßstab, den Jesus setzt, das ist die Liebe. Was der Liebe entspricht, das dient auch der Gemeinschaft. Was lieblos ist, das macht die Gemeinschaft kaputt. Ja, zur Freiheit hat uns Christus befreit, aber wo ich meine Freiheit nur eigennützig lebe, da schade ich der Gemeinschaft und mache anderen Menschen das Leben schwer. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, aber gerade die Freiheit kann ich schnell wieder verlieren, wenn ich sie hemmungslos auslebe. Da werde ich dann zum Sklaven meiner eigenen Zügellosigkeit. Paulus hebt beispielhaft zwei Lebensbereiche hervor. Essen und Trinken ist der eine Lebensbereich und Sexualität ist der andere. Beim Essen und Trinken, da gab es für die Christen damals in Korinth Probleme, die wir heute kaum noch kennen oder uns kaum vorstellen können. Viele Nahrungsmittel und ganz besonders Fleisch wurden vor dem Verkauf rituell den heidnischen Göttern geweiht. Darf man sowas essen als Christ? Für Paulus ist das völlig klar und er sagt, kein Problem. Das Essen ist für den Magen und der Magen ist für das Essen da. Ich lasse mir von niemandem um solche Äußerlichkeiten ein Gewissen machen. Warum sollte ich das Gewissen eines anderen über meine Freiheit urteilen lassen? So sagt er wörtlich im Kapitel 10 des 1. Korintherbriefs. Aber, und da kommt nun das Aber, Aber wenn Paulus den Maßstab der Liebe ansetzt und fragt, was dient denn der Gemeinschaft, dann gibt es für ihn Ausnahmen. Das heißt für ihn ganz konkret, ich nehme Rücksicht auf das schwache Gewissen eines anderen und ich esse in seiner Gegenwart kein Götzenfleisch. Nicht, weil ich das nicht essen dürfte, sondern weil ich meinen Bruder oder meine Schwester nicht verunsichern will durch mein Verhalten. Das müssen wir uns vielleicht heute übersetzen, vielleicht so. Ich habe die Freiheit, Alkohol zu trinken und es macht mir keine Gewissensbisse. Aber wenn ich weiß oder auch nur ahne, für meinen Mitchristen ist das ein Problem, vielleicht weil er oder weil sie Alkoholiker ist, ist es da nicht eine Selbstverständlichkeit, dass ich in seiner Gegenwart darauf verzichte? Es geht ja schließlich um die Gemeinschaft und nicht ums Recht haben. Es geht um Barmherzigkeit und nicht darum, dass ich mich durchsetze mit meiner Überzeugung. Das lässt sich sicherlich auf vieles andere beziehen. Das wäre lieblos, wenn ich meine Freiheit rücksichtslos oder gedankenlos lebe und mich dabei hinwegsetze über das Gewissen eines anderen. Es gibt eine Gefahr dabei und die soll nicht unerwähnt bleiben. Nicht immer hat der andere überhaupt ein schwaches Gewissen. Ein schwaches Gewissen, auf das ich Rücksicht nehmen müsste. Manchmal leidet der andere auch ganz einfach an einer sehr durchsetzungsstarken Gesetzlichkeit. Auch mit einem scheinbar schwachen Gewissen kann man ganz schön viel Macht ausüben. Darauf sollten wir nicht reinfallen. Der andere Bereich, von dem der Apostel Paulus beispielhaft redet, ist die Sexualität. Und das ist natürlich ein heikles Thema. Denn Sexualität ist eine große Kraft. Sexualität ist eine große Kraft, sowohl im positiven wie auch im negativen Sinn. Sie kann glücklich machen, sie kann sogar ein neues Leben hervorbringen, wenn das keine große Kraft ist. Aber nirgends ist der Mensch auch so verletzlich wie in diesem Bereich und in kaum einem anderen Bereich spielt Machtmissbrauch eine so schlimme Rolle. Darum erinnert Paulus sehr ernsthaft daran, dass alles Leibliche, alles Körperliche zwar natürlich ist, aber trotzdem in unser Verhältnis zu Jesus Christus gehört und damit auch zu der Verantwortung, die wir vor Christus haben. Auch hier gilt der Maßstab, den Jesus setzt, erlaubt ist, was der Gemeinschaft dient und was der Liebe entspricht. Wenige Verse vor unserem Predigttext gibt es eine Aufzählung von Verhaltensweisen, die der Gemeinschaft mit Christus nicht entsprechen. Ganz ähnlich wie in der neutestamentlichen Lesung aus dem Galaterbrief. Dazu gehören Neid und Wutausbrüche und Geiz und so weiter. In manchen neueren Übersetzungen taucht darin auch das Wort homosexuell auf. Für mich ist das ein großes Ärgernis, denn diese Übersetzung ist falsch. Und das ist sie, obwohl das dort verwendete griechische Wort auf ein gleichgeschlechtliches Verhalten anspricht. Von Arsenokoites ist dort die Rede. Und dahinter steckt etwas, das wir vielleicht so gar nicht vermuten in dieser Zeit, in der Antike. In vor allem gehobenen Kreisen der römisch-griechischen Gesellschaft kam es häufig vor, dass verheiratete Männer, also heterosexuelle Männer, durch den Verkehr mit Knaben oder Jünglingen ihre sexuelle Lust befriedigten. Diese Männer waren nicht schwul, die waren einfach geil. Und die Knaben, die sie dazu gebrauchten, waren in aller Regel Sklaven. Luther hat das noch ganz richtig übersetzt. Er übersetzt Knabenschänder. Also hier geht es um sexuellen Missbrauch von Kindern oder von Abhängigen. Und darum ärgert mich diese Übersetzung so sehr, die Fehlübersetzung so sehr. Da werden Menschen belastet, die gar nicht gemeint sind, Homosexuelle, während das, was eigentlich gemeint ist, stillschweigend unter den Tisch gekehrt wird, als ob es das gar nicht gäbe. Missbrauch. Aber das müssten wir ja mittlerweile wirklich kapiert haben, dass der Missbrauch eins der großen Probleme auch unserer Zeit ist und eben auch in der Kirche ist, auch in der Gemeinde ist. Es geht nicht um sexuelle Orientierung hier, es geht um Machtmissbrauch, um sexuellen Machtmissbrauch. Und damit sind wir genau bei dem, was Paulus deutlich machen will. Panta existin, es gibt Grenzen. Was der Liebe nicht entspricht, was lieblos ist, was menschliche Gemeinschaft zerstört, menschliches Vertrauen zerstört, was die Würde verletzt, das ist nicht drin. Was unbarmherzig die Schwäche eines anderen ausnutzt, ganz egal ob in einer heterosexuellen oder in einer homosexuellen Beziehung, das ist nicht drin. Und ganz gewiss ist nicht drin, was Unmündige oder Abhängige missbraucht. Der Maßstab für die Freiheit ist immer die Liebe. Ich bin sehr froh darüber, dass unsere Kirchenordnung nun offen ist für Menschen jeder Orientierung. Aber das heißt keineswegs, dass jetzt jeder tun und lassen kann, was ihm einfällt. Es gilt der Maßstab von Jesus: Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Eigentlich könnte ich hier Amen sagen. Ich will noch einen Gedanken anhängen. Ich habe schon gesagt, wenn es ums Thema Sexualität geht, dann sind wir immer besonders empfindlich. Und wir sind auch vielleicht besonders empfindlich, wenn es um das Thema Homosexualität geht. Ich habe ja eben schon etwas dazu gesagt. Es gibt Menschen, die haben meist in ihrer Kindheit oder Jugend sexuellen Missbrauch oder sexuell übergriffiges Verhalten erlebt. Und eventuell hatte das auch einen homosexuellen Anteil. Ich gehöre selbst dazu. Ich habe sexuelle Übergriffigkeit erlebt. Selbst wenn das nicht besonders weit gegangen sein sollte, kann trotzdem das Gefühl von Wehrlosigkeit, von Ausgeliefertsein, einen ganz starken Widerwillen in uns festsetzen. Und darum ist für mich ganz wichtig, dass wir das für uns selber klarkriegen. Was da passiert ist, das war Missbrauch, das war übergriffig, das war Ausnutzen von Schwäche. Und das ist niemals zu akzeptieren und zu verharmlosen. Das war nicht typisch homosexuell. Das gibt es genauso bei heterosexuellen Leuten. Machtmissbrauch und Übergriffigkeit. Die Änderung unserer Kirchenordnung bezieht sich darum keineswegs auf solches Verhalten. Unsere Kirche hat sich geöffnet für Menschen, die auf andere Weise lieben als auf die heterosexuelle Weise. Jeder Form von Lieblosigkeit weist sie die Tür. Lieblosigkeit ist nicht drin. Amen.